Es gibt immer noch Unternehmen, die in Mexiko produzieren und sagen, selbst mit einem gewissen Zollsatz obendrauf, sind wir immer noch günstiger unterwegs, als wenn wir in den USA produzieren. Dann kann ich ein Unternehmen auch relativ schnell innerhalb von wenigen Monaten dann gründen. Für Investoren ist das Arbeitsrecht oftmals die größte Überraschung in Mexiko. Hier sind beide Länder so unheimlich voneinander abhängig, dass ich jetzt nicht denke, dass da dieses ganze Abkommen quasi über den Haufen geworfen wird.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Außenwirtschaftspodcasts. Diese Folge ist Teil der Lateinamerika-Briefings der IHKs aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Mein Dank geht insbesondere an deren Lateinamerika-ExpertInnen, die mich bei dieser Folge unterstützt haben. Mein Name ist Kai von Linden und heute nehmen wir euch mit in einen Ländermarkt, der in diesem Jahr ganz besonders im Fokus steht. Palmenstrände, Regenwälder, Wüsten und schneebedeckte Vulkane. Landschaftlich hat das größte spanischsprachige Land der Erde einiges zu bieten. Die reiche Geschichte spiegelt sich wieder in den antiken Maya-Ruinen. Farbenfrohe Feste und die kulinarische Vielfalt sind weltweit bekannt. Sie haben es bestimmt erraten, heute geht's nach Mexiko. Rechtzeitig vor Anstoß der Fußball-WM im Juni im Aztekenstadion in Mexico City schauen wir uns den Ländermarkt einmal genauer an. 130 Millionen Einwohner erwirtschaften ein Bruttoinlandsprodukt von rund 2 Milliarden US-Dollar und laut Prognosen soll die Wirtschaft in diesem Jahr weiter wachsen. Mexiko ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Lateinamerika. Davon zeugen auch die über 2000 deutschen Unternehmen, die sich vor Ort niedergelassen haben, insbesondere in der Automobilindustrie, im Bereich Chemie, Pharma, der Elektrotechnik und der Logistik. Die Nähe zu den Vereinigten Staaten und deren riesigen Binnenmarkt macht Mexiko zum attraktiven Nearshoring-Standort. Doch Mexiko ist mehr als die verlängerte Werkbank der USA. Mexiko hat sich mit der Ansiedlung der Automobilhersteller und deren Zulieferern zum Hightech-Standort entwickelt. Und immer mehr hochwertige Produkte sind mittlerweile made in Mexiko. Die vielen Freihandelsabkommen Mexikos, insbesondere mit der EU, den USA und Kanada, erleichtern den Handel und sorgen für einen Standortvorteil. Wie ist die wirtschaftliche Lage aktuell in Mexiko? Wohin führt die 2024 gewählte Präsidentin Claudia Sheinbaum das Land? Und wie steht es um die Handelsbeziehungen zum nördlichen Nachbar? Insbesondere nachdem im vergangenen Jahr Zölle durch US-Präsident Donald Trump eingeführt wurden und dieses Jahr die Überprüfung des gemeinsamen Handelsabkommens USMCA ansteht. Diese Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, einem langjährigen Kenner des Marktes, diskutieren. Er ist gebürtiger Mittelfranke und hat in Nürnberg und in Saarbrücken Wirtschaft und Wirtschaftsrecht studiert. An der TU in Chemnitz hat er anschließend zu Ursachen und Folgen der Bilanzfälschung promoviert. Als Wirtschaftsprüfer bei der Prüfungsgesellschaft Rödel hat er die Welt bereist. Ukraine, Bulgarien, Kroatien und schließlich Kuala Lumpur, bevor er 2016 die Niederlassung in Mexiko übernommen hat. Mit Standorten in Mexiko-Stadt, Puebla und Querétaro. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Dr. Dirk Oetterich.
Vielen Dank. Danke dir, Kai.
Schön, dass du hier bist, Dirk. Lieber Dirk, du bist mittlerweile seit über 10 Jahren vor Ort. Wie verlief eigentlich dein Weg nach Mexiko?
Ja, sehr gute Frage, Kai. Das war so, ich war tatsächlich vorher ja in Kuala Lumpur, wie du eben erwähnt hast, in Malaysia. Ich habe dort das Büro eröffnet, ich habe das Büro aufgebaut. Und ich hatte immer schon bei Rödel so eine Funktion, dass ich viel auf- und ausgebaut habe. Und Mexiko war ein ganz spannender Markt, ein sehr aufstrebender Markt, den wir weiter noch von uns auch selbst befeuern müssen. Und so kam es dann, dass ich dann intern gefragt wurde, ob ich da nicht doch das größere Büro dann Mexiko übernehmen möchte. und bin dann tatsächlich mit meiner Familie auch dann von Kuala Lumpur nach Mexiko sozusagen direkt gereist.
Im Intro habe ich ja schon ein paar Highlights Mexikos genannt. Wo hältst du dich am liebsten in Mexiko auf? Was fasziniert dich am Land?
Ja, gute Frage, wo ich mich eigentlich am liebsten aufhalte. Ich halte mich leider am meisten da auf, wo die Arbeit ist, nämlich in unseren Büros. Wir haben jetzt mittlerweile 4 Büros. Wir haben 2 in Mexiko-Stadt, 1 in Querétaro, 1 in Puebla, wie du erwähnt hast. Und sehe ich nicht so viel von den wirklich anderen großen Schönheiten von Mexiko. Das Land ist ja sehr facettenreich und vielfältig. Du kannst dort Urlaub machen, du kannst aber auch deinen Geschäften nachgehen. Und das macht es eigentlich so spannend, Mexiko.
Und hättest du doch noch einen Tipp für die Zuhörer?
Es gibt ganz tolle Strände dann auch weiter im Süden. Die kann man sich gerne auch mal ansehen und sollte man vielleicht mal gesehen haben. Und dort ist es auch zu jeder Jahreszeit im Übrigen auch schön. Relativ milde Sommer und sehr, sehr gut auch für den Winter geeignet. Ein tolles Ziel. Wenn man das natürlich sucht, aber wenn andere, sage ich mal, die großen Geschäfte suchen, da gibt es dann andere Stellen.
Perfekt, das klingt doch schon mal sehr, sehr spannend. Dirk, welche Chancen siehst du aktuell auf dem mexikanischen Markt? In welchen Branchen siehst du Potenzial?
Ja, vielleicht in welchen Branchen, da müssten wir vielleicht doch etwas weiter ausholen. Es gibt einen Plan Mexiko, den Claudia Sheinbaum ins Leben gerufen hat, den sie verabschiedet hat. Dieser Plan Mexiko ist sozusagen ein ähnliches Programm, wie wir es hier in Deutschland mit dem Investitionsbooster kennen. Es sind wahnsinnig hohe Investitionen, werden in manchen Branchen angestrengt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Steuererleichterungen. Dieser Plan Mexiko ist so ausgelegt, dass durchaus 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Und das in diversen Branchen und das ist wiederum der Motor auch für manche Branchen. Aber wenn man sich das einmal nacheinander ansieht, muss man zuerst mal sagen, die Wirtschaft stagniert momentan. Also es ist ein sehr geringes Wachstum, es ist keine rückläufige Wirtschaft, aber es ist ein im 0,% Bereich ein sehr, sehr geringes Wachstum. Daneben gibt es natürlich ja diese Unsicherheit in Mexiko, diese Unsicherheit, die jetzt mit der Zolldiskussion entstand, die jetzt auch mit der Überarbeitung vom USMCA im Kommen entstand. Und deswegen verhalten sich doch manche Investoren erstmal abwartend. Und das spiegelt sich dann wiederum auch in der Wirtschaft wieder. Wenn wir es uns jetzt mal einzeln anschauen, also wir haben zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr große Branche, ist der Maschinenbau. Dort sind immer noch sehr komplexe Maschinen sehr gefragt in Mexiko. Also es gibt jetzt dort nicht wirklich die lokalen Hersteller, die sehr komplexe Anlagen bauen, einfache Anlagen natürlich, aber der komplexe Maschinenbau, das sind ja mittlerweile eher Maschinen mit einer komplexen Software drin. Also es gibt Maschinenbauer, die siedeln sich sogar dann in Gegenden an, wo eher IT-Hubs sind wie Guadalajara, weil das mittlerweile das Kernstück eigentlich einer Maschine ist. Und hier gibt's hohen Bedarf immer noch. Natürlich, auf der einen Seite ist Mexiko ein Lohnfertiger und deswegen siedeln sich viele Unternehmen an, die dort eher lohnintensiv sind, aber natürlich braucht man noch die Maschinen dazu für bestimmte Arbeitsgänge eben. Und hier werden die Fabriken durchgehend eigentlich mit ausländischen Maschinen dann ausgestattet, unter anderem eben auch mit deutschen Maschinen oder europäischen Maschinen. Und da ist nach wie vor die Nachfrage da, wenngleich aber auch der Druck etwas höher wird, muss man sagen. Also die chinesische Konkurrenz schläft nicht. Die haben auch den Markt für sich entdeckt. Und hier sehen wir aber auch, dass die Branche etwas unter Druck kommt, unter Preisdruck, ähnlich wie man es eigentlich aus der Automobilbranche kennt. In der Automobilbranche besteht eben im Moment und wie auch in den vergangenen Jahren immer wieder der Mechanismus, dass wir eben abwarten müssen, was passiert in USA im Konsum. Wenn in USA der Konsum natürlich nach oben geht, dann werden die Autos gebraucht und nachgefragt und die dann auch wiederum in Mexiko gebaut werden. Mexiko baut derzeit ca. 4 Millionen, bisschen über 4 Millionen Autos im Jahr. Davon gehen 3,5 Millionen eben in die USA. Nur der Rest bleibt dann im Land. Und daneben ist aber auch Mexiko ein großer Importeur von Autos und Kfz-Teilen. Weil auch Mexiko selbst einen interessanten Binnenmarkt hat und dort auch selbst einen sehr stark wachsenden Markt hat mit, das darf man nicht vergessen, 130 Millionen Einwohnern, die zwar vielleicht mit einer großen Schicht von ärmeren Schichten natürlich vertreten ist, aber eine stark wachsende Mittelschicht mit Konsumbedürfnissen. Dann gibt es eben auch die Medizintechnik. In der Medizintechnik ist Mexiko fast ein Weltmarktführer, wenn man schon fast sagt. Also da wird sehr viel produziert, teilweise für den Export, aber auch sehr viel für den lokalen Markt. Und da kommen wir dann wieder zum Plan Mexiko, weil genau in den Gesundheitssektor sollen sehr viele Investitionen stattfinden und das begünstigt nicht nur in der Medizintechnik die Branche, sondern auch die komplette Pharmabranche, die dort auch produziert. Da gibt es also namhafte Unternehmen, die fast ausschließlich eben dann für den lokalen Markt produzieren. Und gibt aber auch andere wie Bau- und Landmaschinen, die zunehmend gefragt sind. Letztendlich der größte Motor ist immer noch eben die Automobilindustrie und daran wird man auch gemessen und wird das Land gemessen. Aber wie gesagt, mit den 130 Millionen Einwohnern darf man nicht vergessen, dass es für Konsumprodukte auch einen großen wachsenden Markt gibt, wo sich sehr viele Unternehmen nun etablieren und dort tatsächlich auch vertreiben.
Du hast das Thema USA auch jetzt schon angedeutet oder angesprochen. Keine zwei Staaten auf der Welt handeln mehr Waren untereinander als Mexiko und die USA. Über 870 Milliarden US-Dollar an Warenwert ging in 2025 über die gemeinsame Grenze. Für Mexiko ergibt sich eine besonders hohe Abhängigkeit, da 4/5 der mexikanischen Exporte in die USA gehen. Du hattest das Beispiel Automobile auch schon genannt. Nun hatte Trump im vergangenen Jahr Zölle erhoben. Teils wurden die für rechtswidrig erklärt und durch niedrigere ersetzt. Teils bestehen sie für Kfz und Kfz-Teile sowie Stahl, Alu und Kupfer fort. Allerdings ermöglicht das Handelsabkommen USMCA, ausgeschrieben United States-Mexico-Canada Agreement, weiterhin den überwiegenden Teil der Exporte in die USA zollfrei zu liefern. Und vermutlich deshalb zeigen sich die neuesten Exportzahlen Mexikos in die USA erstaunlich resistent. Es wird sogar ein Zuwachs um 8% verzeichnet. Dirk, wie blickst du auf die Entwicklung? Wie ist die Stimmung bei den Unternehmen? Auf was müssen sich Unternehmen einstellen, die Mexiko jetzt als Produktionsstandort wählen?
Ja, in der Tat, also dieses USMCA, das ist ja quasi das nordamerikanische Freihandelsabkommen, das Nachfolgeabkommen vom NAFTA Agreement, das man damals nicht mehr so bezeichnen durfte. Viel hat sich eigentlich in diesem Agreement nicht geändert. Der Local Content ist wesentlich höher geworden. Und die Verpflichtung, dann dort tatsächlich innerhalb von Nordamerika produzieren zu müssen, damit man tatsächlich in den Genuss kommt, dieser Vorteile aus dem USMCA-Abkommen, insbesondere eben der Zollfreiheit. Das Problem ist derzeit, dass sehr viele Hersteller nicht diesen Local Content erfüllen können. Also es gibt ein bekanntes deutschen Automobilhersteller aus München, der erfüllt eigentlich diesen Local Content eben nicht. Und früher war das relativ kalkulierbar, weil es nur einen sehr geringen Aufschlag sozusagen gab, wenn man trotzdem eben dann Kfz oder Kfz-Teile quasi aus Mexiko dann nach USA exportiert hat. Was sich jetzt aber in dieser ganzen Diskussion geändert hat, letztendlich hat die neue Diskussion um Trump nicht wirklich das USMCA-Abkommen angegriffen, sondern man hat eine Struktur geschaffen, dass man gesagt hat, wenn es wirklich nicht den Local Content erfüllt, dann gibt's erhebliche Zollsätze, die dann zu begleichen sind. Und hier kann es passieren oder passiert es auch, dass hier Zollsätze von 15-25% aktuell bezahlt werden müssen, was dann manche Produkte nicht mehr lohnenswert macht. Ich meine, am Ende, was der amerikanische Wähler verstehen muss, er bezahlt es quasi dann an der Ladenkasse, wenn dieser Aufschlag dann da ist. Es gibt immer noch Unternehmen, die in Mexiko produzieren und sagen, selbst mit einem gewissen Zollsatz obendrauf sind wir immer noch günstiger unterwegs, als wenn wir in den USA produzieren. Also, aber es ist eine Rechnung, die sich dann nicht mehr viel nimmt und gibt und sozusagen der entscheidendste Vorteil eigentlich von Mexiko dann irgendwo weggemacht ist. Und da blicken eigentlich alle Augen jetzt im Moment tatsächlich dann auf dieses Review-Verfahren vom USMCA. Das hat wohl am 16. März begonnen. Viel ist noch nicht durchgesickert, was jetzt die einzelnen Positionen sind. Man wollte sich zuerst in den USA treffen. Es gibt natürlich verschiedene, sage ich mal, auch Interessen und Meinungen, auch von Mexiko und von Kanada. Aber Kai, du hast es richtig angesprochen, kein Länderpaar der Welt hat ein höheres Handelsvolumen miteinander. Beide Länder sind voneinander abhängig. Natürlich, die meisten Exporte von Mexiko werden in die USA geliefert, aber man muss sich auch vergegenwärtigen, wo werden dann die amerikanischen Produkte hergestellt. Und das schafft aber auch wiederum Arbeitsplätze dann in den USA, die dann davon profitieren. Und hier sind beide Länder so unheimlich voneinander abhängig, dass ich jetzt nicht denke, dass da dieses ganze Abkommen quasi über den Haufen geworfen wird, sondern die Unternehmen sind jetzt noch abwartend. Im Juli dann sollte das Ergebnis stehen aus dem Review-Verfahren und dann müssen wir einfach abwarten, wie es weitergeht. Aber ich erwarte ehrlich gesagt keine großartige Änderung. Im Gegenteil, wir haben wieder Planungssicherheit und dann kann man wieder auf einer gewissen Planungssicherheit weiter planen und weiter aufbauen.
Also da bist du optimistisch bei der Überprüfung des USMCA, dass da was Gutes bei rauskommt. Es gibt ja die Option, dass das sogar aufgekündigt wird bis zu eben einer Verlängerung um 16 Jahre. Da ist theoretisch alles möglich, aber da höre ich einen gewissen Optimismus bei dir raus.
Ja, in der Tat, einen gewissen Optimismus ja, zumal man sich vergegenwärtigen muss, dass ja in der ersten Amtszeit von Trump dieses USMCA ausgehandelt wurde. Also jetzt fehlen ja ihm auch die Argumente, dass dieses Freihandelsabkommen ebenso Mist ist, wie er NAFTA eben bezeichnet hat. Und auf der anderen Seite eben, es gibt eine sehr hohe Abhängigkeit von beiden Ländern oder von allen drei Ländern, muss man auch sagen, mit Kanada inklusive. Und insofern glaube ich schon, dass man sich auf ein gemeinsames Werk wieder verständigen kann. Vielleicht gibt es an der einen oder anderen Stellschraube etwas zu drehen, weil natürlich USA versucht, mehr Produktion dann zu verlagern in die USA. Letztendlich muss es aber dann auch so gewählt werden, dass die Preise nicht extrem erhöht werden und den amerikanischen Wähler dann auch nicht abschrecken.
Seit 2000 besteht auch ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko. Nun soll ein Update kommen und neue Erleichterungen bieten. Was können wir uns denn von einem modernisierten Abkommen erhoffen? Welche Unternehmen könnten dort profitieren?
Ja, in der Tat schon länger gibt es dieses Abkommen Mexiko mit der EU. Ein sehr wichtiges Abkommen, das auch viele europäische Unternehmen eben hilft, ihre Produkte dann in Mexiko zu vertreiben. Und Mexiko ist ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für die EU und insbesondere dann für Deutschland. Viele Teile, Maschinen, Kfz-Teile, aber auch sonstige Produkte, zum Beispiel aus dem Lebensmittelbereich, werden exportiert nach Mexiko. Und jetzt mit diesem neuen oder modifizierten Freihandelsabkommen, wie es genannt wird, sieht dieses tatsächlich darin vor, dass sämtliche Zölle dann wegfallen sollen. Und darin inkludiert sind aber auch Zölle für viele Lebensmittelprodukte, wie zum Beispiel eben Käse, Geflügel, Schweinefleisch, Schokolade. Da gibt's einige Produkte, Weine, die mittlerweile auch jetzt aus der EU dann nach Mexiko eben exportiert werden und für die diese gewissen Handelsbarrieren dann wegfallen. Und nicht nur eben in diesem Bereich, auch der VDA, der Verband der Automobilindustrie, sieht das sehr positiv, dieses neue Abkommen, und verweist auch darauf, dass sehr viele Kfz-Teile tatsächlich dann auch verschifft werden nach Mexiko, und begrüßt das auch sehr eben dann für seine Mitglieder und sieht darin dann wieder einen weiteren Beweis dafür, dass beide, sage ich mal, Länder, also die EU als Region und Mexiko, weiter zusammenarbeiten können und dass das sich sehr positiv auswirkt dann auch auf deutsche Unternehmen.
Im Juni 2024 wurde Claudia Sheinbaum als erste Frau mit großem Abstand zur Präsidentin gewählt. Sie beerbte ihren Mentor und Vorgänger im Präsidentenamt Andrés Manuel López Obrador, der wie sie der linken Partei Morena angehört. Dirk, López Obrador hatte ein distanziertes Verhältnis zur Wirtschaft. Wie ist es mit Sheinbaum? Welche Wirtschaftspolitik verfolgt die Präsidentin? Was beobachtest du da?
Ja, der Ansatz von Claudia Sheinbaum ist erstmal so getriggert, dass sie ausgerufen hat, sie wird die Kontinuität bewahren und quasi dieses Erbe weiterführen vom López Obrador, aber mit eigener Handschrift. Und sie selbst musste erstmal zunächst zusehen, dass sie natürlich auch von López Obrador als Nachfolgerin eingesetzt wird. Und muss natürlich auch die Wähler letztendlich dann zufrieden stimmen und nicht enttäuschen. Auf der anderen Seite hat sie schon gewisse andere Ansätze, die jetzt, würde ich sagen, über die Jahre hinweg anders durchkommen. Sie selbst ist ja auch Umweltingenieurin und Physikerin. Und erstmals sind solche Dinge wie erneuerbare Energien mal im Gespräch, die vorher von López Obrador völlig zunichte gemacht wurde. Er wollte ja nur den maroden Ölkonzern eigentlich sanieren und hat sich eigentlich gar nicht für diese erneuerbaren Energien und diese Umweltthemen interessiert, die jetzt plötzlich in den Fokus geraten sind. Auf der anderen Seite wird diese, ich sage mal, linke Politik weitergeführt. Und das sehe ich mittlerweile etwas kritisch, weil das ist natürlich okay. Der Wettbewerbsvorteil Mexikos, das ist ähnlich, wie wir es ja früher eigentlich in Osteuropa beobachtet hatten. Es ist dann ähnlich in Mexiko, dass der große Vorteil ist immer noch, dass wir lohnintensive Fertigungen dorthin verlagern können. Aber jetzt kommen eben Gesetze durch, dass meinetwegen die Wochenarbeitszeit wird von 48 Stunden auf 40 Stunden schrittweise reduziert. Der Mindestlohn ist kräftig erhöht worden, zuletzt um 13%. Es gibt ja so ein verpflichtendes, sage ich mal, Weihnachtsgeld, 15 Tagesgehälter, das soll angehoben werden auf 30 Tagesgehälter. All diese Dinge machen es natürlich Investoren etwas schwieriger, auch in der Preisgestaltung und Kalkulation. Auf der anderen Seite möchte sie ja quasi Sozialprogramme auch dann aufsetzen und sozusagen genau ihre Wählerschicht dann eben fördern und eben diese Armut auch bekämpfen. Und das hat sie sehr erfolgreich in den letzten Jahren gemacht. Die Sicherheit wurde auch erhöht in den letzten Jahren, muss man auch sagen. Und gleichzeitig versucht sie sich aber doch eher der Wirtschaft hinzuwenden, weil sie ja genau auch verstanden hat, dass das doch der Motor des Landes ist und der Bevölkerung und des Wohlstands in Mexiko. Was im Übrigen auch López Obrador nicht ganz die Augen da verschlossen hat. Obwohl er doch sehr links war, hat er doch auch verstanden, dass diese Investitionen absolut notwendig sind und die Wirtschaft vor Ort. Und da hat dann eben Claudia Sheinbaum dieses Plan Mexiko dann ins Leben gerufen, der ja genau darauf abzielt. Ihr Ziel ist es, die 10 größte Volkswirtschaft mit Mexiko zu werden. Im Moment ist es, da streitet man sich manchmal Platz 12, manchmal Platz 13. Aber da ist noch ein kleiner Weg hin. Aber es sollen Investitionen starke stattfinden. Viele Menschen sollen aus der Arbeitslosigkeit und Armut rauskommen. Die Mittelschicht soll gestärkt werden. Und Mexiko soll ein Vorzeigeland werden. Und da ist sie auf einem, sage ich mal, relativ guten Weg, obwohl noch ein großes Stück dahin ist.
Im Februar kam es in Mexiko zu gewalttätigen Unruhen, nachdem Sicherheitskräfte den Boss eines Drogenkartells getötet hatten. Gerade im Hinblick auf die kommende Fußball-WM wurde hier in den Medien die Frage nach der Sicherheit in Mexiko gestellt. Du hast auch schon eben angedeutet, dass Sheinbaum da einiges oder etwas getan hat in die Richtung. Wie blickst du auf das Thema? Kann ich trotzdem geschäftlich aktiv werden? Wie gehen deutsche Unternehmen vor Ort mit dem Thema Sicherheit um?
Ja, danke Kai für diese Frage. Bezüglich der Sicherheit, das ist natürlich, ist es ein großes Thema in Mexiko. Wir können Mexiko jetzt nicht vergleichen mit deutschen Verhältnissen, auf keinen Fall. Und das Thema Sicherheit, das ist immer wieder auf dem Tablett und das wird auch immer wieder besprochen. Und leider gibt es auch den einen oder anderen, insbesondere mittelständischen Unternehmern, den schreckt das eben ab. Aber man muss sich eigentlich mit dem Thema auch etwas mehr beschäftigen. Mir selbst ist noch nie was passiert in Mexiko, aber es gibt schon das ein oder andere Unternehmen oder die ein oder andere Person, die damit in Berührung gekommen ist. Aber ich sage auch immer, man muss sich eben in solchen Ländern auch anders bewegen. Zum Beispiel fahre ich jetzt nichts nachts auf der Autobahn, auch meine Mitarbeiter nicht, da muss man mal eine Nacht mehr einplanen. Man muss sich in manchen Regionen anders bewegen. Und auch für Logistikwege, glaube ich, gibt es auch gewisse Dinge zu beachten, wann Waren dann eben verbracht werden, wie die verbracht werden und wo sich vielleicht auch ein Unternehmen ansiedelt. Das ist auch ein entscheidender Punkt. In welcher Gegend? Ich meine, das sieht man dann in Mexiko, wenn man da auch mal durchfährt. Die großen Unternehmen sind dann tatsächlich angesiedelt in solche Gewerbeparks, die dann erstmal auch mit Zugangsbeschränkungen sind und die dann bewacht sind. Und da ist dann natürlich ein großes Stück mehr Sicherheit dann auch vorhanden. Also man öffnet jetzt nicht irgendwo eine Halle einfach neben der Autobahn in der freien Wildnis, sondern man muss sich da schon mit Bedacht dann irgendwo auch ansiedeln. Am besten natürlich, dass auch gewisse Logistikwege relativ kurz sind. Und alles andere funktioniert auch mit einem gesunden Menschenverstand, sage ich mal. Und wie man sich da eben bewegt. Und ja, also so haben das mittlerweile fast alle gehandelt. Letztendlich bleibt es ein Thema, das im Kopf hängen bleiben muss, sage ich mal. Es gibt gewisse Themen, die kann man aber auch mit Geld regeln, sage ich mal. Es gibt auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Logistiktransport jetzt bewachen zu lassen. Thema Versicherung ist natürlich auch so ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und natürlich, wie sich dann auch Menschen dort bewegen. Und dann ist es sehr gut handelbar und ich darf da insbesondere auch mal die AHK zitieren, die gesagt hat, ja, offenbar hat sich aber die Unternehmerlandschaft doch nicht davon abschrecken lassen. Geschäfte werden weiterhin gemacht und gutes Geld verdient.
Dirk, lass uns fachlich noch etwas tiefer einsteigen. Welche rechtlichen und steuerlichen Besonderheiten sollten deutsche Investoren wissen, wenn sie den Schritt nach Mexiko wagen?
Fast eine viel zu offene und große Frage, aber wenn man es mal ein paar Dinge einfach mal anreißt, wenn ich jetzt nach Mexiko gehe und dort zum Beispiel jetzt eine Kapitalgesellschaft gründen und öffnen möchte, wird einem gesellschaftsrechtlich eigentlich keine großen Aufreger erwarten, wenn man das deutsche Recht kennt. Ein paar kleine Unterschiede gibt es, zum Beispiel ich kann keine Einmann GmbH gründen, es brauchen immer zwei Gesellschafter, auch von Unternehmen, die brauchen immer zwei juristische Personen dann vielleicht auch als Gesellschafter. Und dafür auf der anderen Seite brauche ich kein Mindeststammkapital, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so einen Strang, den sage ich mal, das ist der Strang des Finanzamts. Und da wird es die ein oder andere Überraschung eben dann doch geben, weil das Finanzamt sich limitiert investitionsfreundlich verhält, sage ich mal. Es fängt schon an bei der Beantragung einer Steuernummer, ich muss einen Sitz vorweisen, ich muss einen Mietvertrag und neuerdings sogar Internetanschluss, solche Dinge vorweisen. Ich brauche eine Person dort, einen Legal Representative, wie wir oft sagen, der unmittelbar mit dem Unternehmen verknüpft ist, der dort vor Ort ist. All diese Dinge kann ich aber auch beibringen und kann ich auch lösen. Und dann kann ich ein Unternehmen auch relativ schnell innerhalb von wenigen Monaten dann gründen und so etablieren, dass ich dann voll geschäftsfähig bin. Es gibt nur sehr, sehr wenige Branchen und Gebiete, wo ich tatsächlich einen lokalen Gesellschafter brauche. Das ist eher, das ist in der Logistik so, das ist vielleicht im Bereich von Defense dann so. Aber ansonsten ist man dort relativ frei. Ich kann dort als deutscher Unternehmer 100% meiner Anteile haben. Ich kann frei handeln. Und das Steuerprinzip ähnelt auch dem deutschen. Also ich habe jetzt 30% Körperschaftssteuer. Ich habe keine Gewerbesteuer dann dafür. Das Umsatzsteuersystem ist relativ ähnlich zu dem deutschen. Der größte Unterschied ist, ich habe dort eine Ist-Besteuerung, keine Soll-Besteuerung. Also ich muss erst tatsächlich die Umsatzsteuer abführen, wenn sie vereinnahmt ist. Aber mit dem Anrechnungsverfahren dort, das funktioniert genauso. Und auch wenn ich jetzt Gelder überweisen will, dann an den deutschen Gesellschafter, im besten Fall sei es dann Zinsen für Anfangsdarlehen oder sei es dann später auch die Dividende. Alles problemlos möglich. Ich muss natürlich ein paar Dinge beachten, ob dort eine Quellensteuer entsteht und wie ich die dann abführe. Aber das geht sehr unproblematisch. Also hier zeigt sich rundum doch Mexiko als relativ investitionsfreundlich und doch Verfahren, die wir dann aus der deutschen Brille, die uns dann relativ ähnlich vorkommen.
Du hattest vorhin das Thema Arbeitsrecht kurz angeschnitten. Das wollen wir uns nochmal genauer ansehen. Zuletzt wurde international berichtet, dass Präsidentin Sheinbaum in 2026 die wöchentliche Arbeitszeit in Mexiko von derzeit 48 Stunden in jährlichen Schritten auf 40 Stunden verkürzen möchte. Was müssen Unternehmen beim Thema Arbeitsrecht in Mexiko beachten?
Ja, tatsächlich ist für Investoren ist das Arbeitsrecht oftmals die größte Überraschung in Mexiko. Ich meine, das muss man verstehen, wo Mexiko herkommt. Hier kommt Mexiko immer aus einem linken Bereich her und aus einer Mentalität her, in dem man sich fast ausgenutzt fühlt, weil dann doch eben die früher die amerikanischen Investoren zu Lohnveredelungszwecken dann nach Mexiko gegangen sind. Und da dort intensiv dann die Arbeit genutzt haben, die Mexikaner zur Verfügung gestellt haben und deswegen natürlich Mexiko dann schon darauf bedacht ist, auch diese Arbeitnehmer zu schützen und salopp gesagt ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Sehr große Überraschung ist es insbesondere, wenn zu uns amerikanische Mandanten kommen, weil das ist wirklich 180-Grad-Wende dann dieses Arbeitsrecht von USA zu Mexiko. Also es beginnt schon mal und das ist ein sehr großer Aufreger für viele Investoren, dass ich meine Mitarbeiter eigentlich am Unternehmensgewinn beteiligen muss. Das ist die sogenannte PTU, das ist die Gewinnbeteiligung für Arbeitnehmer. Demnach muss ich 10% meines steuerlichen Ergebnisses an die Arbeitnehmer dann ausschütten und muss sie daran beteiligen. Und es ist insbesondere dann auch ein Aufreger, wenn manche Unternehmen sagen, ich habe handelsrechtlich sogar Verluste und muss trotzdem eigentlich eine Gewinnbeteiligung an meine Mitarbeiter ausschütten. Das kann nicht sein. Doch, das kann sein, weil Handelsrecht ist nicht gleich Steuerrecht und es können eben Konstellationen entstehen, indem ich steuerrechtliche Aufwendungen eben oder handelsrechtliche Aufwendungen steuerlich nicht abziehen kann. Und demzufolge kann es eben zum Ungleichgewicht führen. Es ist so ein Thema, ich meine, Probezeit wurde jetzt vor ein paar Jahren erstmal eingeführt. Die typische Probezeit sind 30 Tage. Das kann verlängert werden für Führungskräfte auf 180 Tage. Und dann ist die Meinung der Literatur immer noch, ich glaube nicht, dass es da ein Urteil dazu gibt, aber immer noch die Meinung der Literatur, ich kann erst am Ende der Probezeit kündigen. Weil der Mitarbeiter, ich meine, die Logik ist völlig einleuchtend, weil der Mitarbeiter eigentlich ja die Probezeit auch haben muss, um sich selbst zu beweisen. Eigentlich ein Riesenunterschied zu Deutschland, aber macht schon fast Sinn. Das heißt, ich muss vorher mit Bedacht auch wählen, ob ich jetzt wirklich die Probezeit dann auf 180 Tage ausdehnen möchte bei Managern oder doch vielleicht erst auf 3 Monate, weil wenn der nicht passt von Anfang an, dann muss ich ihn quasi kürzer durchziehen sozusagen. Und auch das Thema, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter entlassen muss, leider, ist mit gewissen Hürden und Herausforderungen verbunden. Es ist nicht so allzu leicht möglich und der klassische Weg in Mexiko ist immer noch, obwohl es jetzt vereinfachter möglich ist, aber immer noch einen Aufhebungsvertrag mit dem Mitarbeiter zu machen. Da gibt es von der Junta, von dem sozusagen Schiedsgericht, gibt es ein gewisser Satz, der dann berechnet werden muss, was dem Mitarbeiter zusteht. Und wenn ich das ihm zahle, dann kann er auch keine Kündigungsschutzklage einreichen oder er kann es einreichen, aber die wird sofort abgelehnt, weil er hat dann quasi alles bekommen. Aber ich muss damit rechnen, dass ich 3-4 Monatsgehälter schon mal dem Mitarbeiter dann zahlen muss, wenn ich mich von ihm trennen muss und ich wirklich keine sehr handfesten Gründe habe, die eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen würden. So zieht sich das eigentlich das ganze Arbeitsrecht, wenn man jetzt nur mal die paar Stichpunkte rausnimmt. Der Mitarbeiter ist relativ gut geschützt in Mexiko.
Wenn jetzt eine Unternehmerin oder ein Unternehmer zuhört und sich denkt, ach, das klingt interessant, da sehe ich Potenzial für mein Geschäft. Welche Unterstützung können die sich bei Rödl holen, Dirk?
Ja, wir haben 4 Büros mit 100 Mitarbeitern. Wir haben die Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Übernahme von Buchhaltungsleistungen. Und so sind wir in der Regel eben dann für unsere meist mittelständischen Unternehmen dann tätig. Wir betreuen diese Unternehmen von der Gründung an, über die Steuercompliance, über Buchhaltung, über Gehaltsabrechnung. Und wenn wir die Buchhaltung nicht übernehmen, dann auch die Wirtschaftsprüfung. Das ist ein sehr großer Zweig dann bei uns. Und so betreuen wir, sage ich mal, vollumfänglich aus einer Hand. Es gibt gewisse Bereiche, die wir nicht anbieten, was für eine Kanzlei, wie wir sind, auch völlig unseriös wäre. Also ich bin jetzt kein Personaldienstleister und ich suche auch keine Gewerbeparks aus. Das ist eigentlich unseriös, weil gleichzeitig müsste man dann 2 Seiten bedienen. Das ist nach dem Berufsrecht verboten und wir sind Berufsrechtler. Aber all das andere bieten wir dann übergreifend an und aus einer Hand und doch mit einigen deutschen Ansprechpartnern auch vor Ort.
Und deine Kontaktdaten, die stellen wir auch nochmal in die Shownotes. Da kann man gerne Kontakt mit dir aufnehmen, ne?
Sehr gerne.
Sehr schön. Und das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Lateinamerika-Briefing zu Mexiko. Das in Kooperation mit den IHKs aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland entstanden ist. Liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Eindrücke mitnehmen und wissen jetzt, was Mexiko auch für Ihr Unternehmen zu bieten hat. Die Kontaktdaten Ihrer lokalen IHK-ExpertInnen zu Lateinamerika haben wir Ihnen in den Shownotes verlinkt. Lieber Dirk, vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank für die spannenden Infos. Danke dir.
Vielen Dank, danke dir Kai für die Einladung, dass ich auch hierher kommen durfte, was ich auch immer wieder gern mache. Und ja, ich hoffe, dass die Zuhörer da einen gewissen Mehrwert eben daraus haben und dass sie sich nicht abschrecken lassen und Mexiko vielleicht auch als neuen Markt für sich entdecken können.
Perfekt, Dankeschön, Dirk.